Herzlich willkommen zum Gottesdienst-Podcast am 21. Juni. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tatsächlich muss ich in dieser Woche daran denken, dass heute eigentlich GPU-Abschlussgottesdienst gewesen wäre. Und wir hatten uns echt darauf gefreut, unser 15 Meter langes Plakat zu zeigen, auf das wir nach jeder Session Sachen draufgeschrieben oder geklebt haben. Aber auch wie die Landeskirchen ihre Konfirmationen verschoben haben, so haben wir auch vor einigen Wochen gemeinsam beschlossen, den Abschlussgottesdienst zu verschieben und hoffen, dass wir dann im Spätsommer oder Herbst einen richtig schönen Gottesdienst und ein tolles Fest haben können. Heute sitze ich hier mit Sascha Pfeuffer. Du wirst heute über Kaleb predigen. Kaleb ist nicht der bekannteste aller Menschen, von denen uns in der Bibel erzählt wird. In großen Filmen kennt man ja die Hauptfiguren und selbst nach einiger Zeit kann man sich an sie erinnern. Klar, Frodo, Gandalf und Aragorn aus Herr der Ringe kennt jeder, aber ganz ehrlich, wer kennt schon Glorfindel? Oder bei der Eiskönigin, alle kennen Elsa und Anna und Olaf, aber wer kennt denn schon den Herzog von Pitzbühel? Aus der Geschichte von dem Auszug aus Ägypten kennen alle Mose, Aaron und Mirjam. Kaleb ist einer der Unbekannten. Und heute lernen wir ihn kennen. Voll cool, Sascha, dass du heute da bist. Du bist ja nicht mehr direkt in Mainz, sondern arbeitest seit November in Idar-Oberstein als Zahnarzt, aber hast dich noch nicht so ganz aus Mainz verabschiedet. Und außerdem hast du ja gesagt, dass du gerne dieses Jahr nochmal zum Predigen vorbeikommen willst. Und schön, dass du das heute einlöst. Wie geht's dir gerade und wie ist es dir in den letzten Monaten ergangen?
Ja, also es ist schon total verrückt, wie die Zeit vergeht. Es sind jetzt mittlerweile schon 7 Monate, seitdem ich umgezogen bin. In den ersten Monaten bin ich ja noch viel nach Mainz gependelt. Meine Frau hat hier noch gearbeitet. Aber inzwischen haben wir uns schon echt gut eingelebt. Wir hatten auch schon die ersten Gäste da. Und ja, wir genießen die Zeit, vor allem unseren neuen schönen Balkon. Wir wandern viel im Hunsrück, wirklich eine schöne Gegend. Ich bin auch wirklich dankbar für das Miteinander mit meinen Kolleginnen dort, mit meiner Chefin. Das ist sehr kollegial und freundschaftlich, vor allem, weil man bis auf seine Arbeitskollegen in den letzten Monaten natürlich nicht viele Leute kennenlernen konnte. Ja. Ja, also an sich ist es schon entspannt gewesen, keine Termine zu haben und den Feierabend auch komplett zu genießen. Also uns geht es schon echt gut.
Das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes beten. Danke Gott, dass du mitten unter uns bist, dass du uns begegnen willst, wo immer wir gerade sind. Segne uns, wenn wir diesen Podcast hören und sprich zu unseren Herzen. Amen. Die Musik kommt heute von Annika Edelmanns Band und das letzte Lied von Joschko Rompel und Yukiko Döllert. Komme ich zu einigen Infos für heute. Ich möchte zuallererst zum Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen an alle Geburtstagskinder. Ich möchte euch einen Spruch aus Psalm 92, Vers 2 bis 3 zusprechen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Du Höchster, des Morgens deiner Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Eine andere Sache, die in dieser letzten Woche war, ich war beim Trägertreffen des Stadtteiltreffs. Und die machen dort echt großartige Arbeit und haben auch in der Corona-Zeit vielen Menschen durch die Krise geholfen. Der Brotkorb ist in Mainz die einzige Tafel gewesen, die durchgängig offen hatte. Und als Christen und Christinnen ist es unser Auftrag, ja rauszugehen und Menschen zu helfen. Das ist der Ort, wohin wir berufen sind. Und das kann sich in ganz praktischen Sachen zeigen, wie beim Kistenschleppen oder beim Autofahren für den Brotkorb. Und wenn ihr einen Ort sucht, an dem ihr das leben könnt, was Jesus uns sagt, dann ist der Stadtteiltreff ein guter Ort dafür. Die suchen immer nach ehrenamtlicher Unterstützung. Heute Abend, zumindest wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, ist Durchatmen online. 21.06. 19 Uhr, das Thema ist Ich bin da. Der Link für Zoom ist in der Kreuzkirchenpost zu finden oder auf der Homepage. Und wer sich mit Zoom nicht auskennt, kann ab 18.35 Uhr an einer Einführung teilnehmen. Ein bisschen weiter in die Zukunft geschaut ist der Hofflohmarkt, der dann hoffentlich stattfinden kann, am 29.08. Letztes Jahr hat er ja auch schon mal stattgefunden. Jetzt erstmal nur ein Save the Date, merkt euch den Termin und fangt schon mal an, ein bisschen nach Kram zu sammeln und alles mal durchzusehen. Wir hoffen, er kann stattfinden, aber es sieht ja momentan gut aus. Am 29.08. ist wieder Hofflohmarkt. Die Kollekte geht heute an die junge Gemeinde. Ein Projekt, was bald ansteht, ist die Sommerfreizeit der Jugendlichen. Da es mittlerweile viele Lockerungen gibt, haben wir uns dafür entschieden, tatsächlich nach Dänemark zu fahren und wir freuen uns schon. Betet bitte dafür, dass es eine gesegnete und gute Freizeit wird und ihr könnt die Freizeit durch eure Kollekte für die Arbeit der jungen Gemeinde unterstützen oder auch ganz praktisch, wenn ihr Lust auf 2 Wochen Strand und Sonne und Kochen habt. Wir suchen nämlich noch nach Unterstützung für die Küche. Und jetzt freue ich mich, Sascha, auf deine Predigt.
Ja, auch ich freue mich. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Und auch wenn es wirklich sehr still ist und ich gleich hier allein in dem Kämmerlein für die Aufnahme hocke, ist es einfach gut und fühlt es sich gut an, mal wieder in den Räumlichkeiten zu sein. Und ja, ich freue mich einfach riesig, predigen zu dürfen und euch ein bisschen was mitzugeben. Und vor allem auch zuerst mal Danke zu sagen. Danke für die vielen gesegneten Jahre, die ich in Mainz und der Kreuzkirche verbringen konnte, für all die schönen und lustigen Begegnungen und für all die Freude, die mir dieser Ort und auch ihr alle geschenkt habt. Passend zur rheinhessischen Lebensart will ich euch heute einen Mann aus dem Alten Testament vorstellen, der auch als Kundschafter des Weins in die Geschichte eingegangen ist. Liebe Hörer des Podcasts, ihr könnt gern an dieser Stelle den Begriff Kalebstraube auf einem Endgerät eurer Wahl in eine beliebige Suchmaschine mal tippen. Ihr werdet verschiedene Darstellungen zweier Männer sehen, die eine riesige Traube an einem Stock tragen. Die sogenannte Kalebstraube. Das ist eine aus vielen einzelnen kleinen Trauben zusammengebundene Riesentraube. Eines der Reliefs fand ich auf der Internetseite Heimat Pfalz und dort war eben auch jene Überschrift zu lesen. Josua und Kaleb, die Kundschafter des Weins. Den Namen Josua haben fast alle schon einmal gehört, nicht zuletzt, weil ein ganzes Buch in der Bibel nach ihm benannt ist. Kaleb hingegen ist nicht jedem ein Begriff oder man hat ihn vielleicht schon mal irgendwo, irgendwann gehört. Dabei steht er Josua an sich in nichts nach. Und so möchte ich diesen Charakter näher beleuchten, weil ich finde, dass Kaleb Vorbild sein kann für uns heute. Die Vorgeschichte. Kaleb ist, wie das gesamte Volk Israel, Sklave in Ägypten und muss den ganzen Tag schuften. Er ist dabei, als Mose wieder auf der Bildfläche beim Pharao erscheint, und auch er muss die Konsequenzen von noch härterer Arbeit tragen. Aber er gehört sicherlich nicht zu den Menschen, die meckern, sondern er hängt sich voll rein. Und letztendlich darf er mit gut 40 Jahren den Auszug aus Ägypten erleben und sieht die Rettung des Herrn am Schilfmeer. Auch bekommt er das Murren von Hunger mit, die Antwort Gottes mit Wachteln und Mana, das goldene Kalb, die 10 Gebote und noch vieles mehr. Etwas mehr als ein Jahr später steht Kaleb mit dem Volk Israel vor dem verheißenen Land. Und an dieser Stelle wollen wir in die Geschichte einsteigen. Die Israeliten scheinen also am Ziel ihres Auszugs aus Ägypten zu sein. Daher sagte der Herr zu Mose, nachzulesen im 4. Mose 13, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Je nach Übersetzung sind diese auszuwählenden Männer auch als Fürsten und Häupter tituliert. Heute würden wir darunter so etwas wie Leiter oder Vorsitzende verstehen. Und diese 12 führenden Männer repräsentierten ihren jeweiligen Stamm und in ihrer Gesamtheit dann das Volk Israel. Unter ihnen dieser Kaleb, Sohn von Jefunne für den Stamm Juda. Und so ziehen diese 12 Kundschafter aus, um in 40 Tagen das Land auszuspähen. Nach ihrer Rückkehr zeigen sie die mitgebrachten Früchte, vermutlich alle so exorbitant riesig wie diese Kalebstraube, und sie berichten sehr emotional von ihren Erkenntnissen. Hätte es damals schon Zeitungen gegeben oder Twitter oder Nachrichtenfeeds, hätte man wohl Folgendes lesen können. Alarm! Wir haben nur 2 mutige Männer! Schlechte Botschaft aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Sie fressen uns wie Brot. Bible Daily weiß, 10 unserer Spione sind Weicheier. Sie sind mindestens 3 Meter groß, sagt ein Zeuge, der sündhaft teure Sportschuhe kaufte, damit er schneller wegrennen kann. Die zerlegen uns wie ein Dinosaurier ein Päckchen Salami. Die Pflanzenwelt ist phänomenal, räumt ein anderer ein. Ein Senfkorn ist dort so groß wie eine Kanonenkugel. Aber die Einwohner zerreißen uns in der Luft. Das sollten wir nicht vergessen. Es fließen zwar Milch und Honig, aber wenn wir hingehen, fließt auch viel Blut, unser Blut. Das Volk war entsetzt. Es reagierte mit den üblichen Verwünschungen gegenüber Moses. Anderer Meinung waren nur Josua und Kaleb, 2 der 12 Kundschafter. Sie sind die einzigen, die an einen guten Ausgang glauben. Kaleb: Gott ist auf unserer Seite, die haben nicht die geringste Chance. Kurze Zeit später eine neue Schlagzeile. Eklat, eine Splittergruppe will sogar zurück nach Ägypten. Das Volk murrt und eine Splittergruppe wiegelt auf. Die Rebellen nennen sich zurück nach Ägypten, jetzt. Ihr Ziel, laut einem Flugblatt, wir suchen uns einen Hauptmann, der uns zurück nach Ägypten führt. Mose, Aaron, Josua und Kaleb reagieren entsetzt. Wenn Gott uns ein Land verspricht, in dem Milch und Honig fließen, ist es sehr bedenklich, wenn man sich zurück nach der Sklaverei sehnt. So in etwa die etwas modernere Zusammenfassung des 13. Kapitels im 4. Buch Mose. Ich persönlich sehe mich nicht unbedingt als pessimistischen Menschen, doch ehrlich gesagt kann ich hier die 10 ängstlichen Kundschafter durchaus verstehen. Wenn ich mir das aktuelle Weltgeschehen und ihre Politik ansehe, stimmt mich der Blick in die Zukunft traurig und lässt die Hoffnung schwinden. Ich lasse mich übermannen von den Negativschlagzeilen jeden Morgen, Und dann kommen mir noch die Baustellen im eigenen Leben in den Sinn. Dem einen oder anderen geht es bestimmt ähnlich. Und plötzlich sind die Bedenken der 10 Männer gar nicht so übermäßig abwegig. Ganz so einfach sollte man die Kundschaft da also nicht verurteilen. In diese negative Grundstimmung hallt jedoch eine grundlegende Frage dieser Geschichte. Auf welche Verheißung bauen wir unser Leben? Beinahe alle Kundschafter lassen sich durch befestigte Städte und mächtige Einwohner einschüchtern. Und nicht nur das, durch ihre Furcht, ihren Unglauben und durch ein böses Gerücht, das sie über das Land verbreiten, machen sie das ganze Volk verzagt und verleiten es zur Rebellion gegen Mose, Aaron und den Herrn. Inwieweit geben wir der Furcht vor der Zukunft Raum in unserem Leben? Inwiefern versuchen wir, mit Verschwörungstheorien unser Leben zu erklären? Auf welche Verheißung bauen wir unser Leben? 2 mutige Vorbilder zeigen, was ihnen ihre Verheißung, ihr Glaube wert ist. Im 4. Buch Mose 14, in den Versen 6 bis 9, lesen wir: Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel: Das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Bereits einige Verse zuvor war Kaleb völlig überzeugt. Kaleb sagte: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Mit es ist natürlich das Land gemeint. Gewiss, meint Kaleb. Gewiss? Gewiss nicht, lautet das Urteil des Volkes. Eine folgenschwere Entscheidung. Gott straft die Auflehnung mit dem sofortigen Tod der 10 aufwiegelnden Kundschafter und für das Volk mit der 40-jährigen Wanderung über Stock, Stein und Sand. Man kann Kaleb auf jeden Fall als Optimist unter den Israeliten bezeichnen. Natürlich sah er die befestigten Städte und die Größe und Stärke der dortigen Armeen. Aber bedeutet Glaube nicht auch, dass wir losgehen und schauen, was Gott tun kann? Genau das war Kalebs offenes Geheimnis. Er hatte nicht seine eigene Stärke im Sinn oder ihm Schwäche, sondern vertraute vollkommen auf die Stärke Gottes. Er schwamm nicht mit dem Strom und sprang auf den Zug der ängstlichen Kundschafter, sondern versuchte voller Überzeugung an den Glauben seiner Landsleute zu appellieren. Ohne Erfolg und sogar mit dem Ergebnis, dass der Mob ihn und Josua steinigen wollte. Die Zuversicht Kalebs und sein entschiedenes Verhalten war letztlich für Gott so wertvoll, dass er Kaleb bezeugte, in ihm sei ein anderer Geist. Wir Christen haben auch einen besonderen Geist. Ich will euch mit Kalebs Beispiel ermutigen, euch auf diesen Geist, euren Glauben, Gottes Verheißung auszurichten. Eine französische Schriftstellerin, seht es mir nach, dass ich den Namen nicht aussprechen kann, sagte einmal: Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Nehmt den Optimismus Kalebs mit nach Hause, zur Arbeit oder eben Homeoffice und Homeschooling und vor allem zu all den Diskussionen über Gott und die Welt. Lebt die Zuversicht vor, die uns Gott in seinem Wort und seinen Verheißungen verspricht. Ich wünsche mir und euch, dass wir vor allem in den nächsten Monaten nicht die bewaffneten Riesen und die beengende Zukunft sehen, sondern dass wir voll Freude und Zuversicht von Milch und Honig berichten und anderen Menschen Hoffnung und Trost schenken können. Zugegebenermaßen ist das bisher kein leichter Tobak. Aber kein Problem. Als Zahnarzt bin ich es gewohnt, in kreidebleiche Gesichter zu sehen. Ich stelle mir euch jetzt einfach vor, wie ihr vor mir sitzt und mich etwas ängstlich anschaut. Ich hoffe aber nicht. Diese Woche hatte ich aber 2 kleine Jungs auf dem Stuhl, die hatten beim Zähneföhlen und Ziehen anscheinend so viel Spaß, dass sie zum Abschied freudestrahlend mit mir abgeklatscht haben. Und das ist wirklich kein Witz. Und da dachte ich, wenn mich nach dem Gottesdienst mindestens 2 Menschen anstrahlen und mit gesegneten Herzen nach Hause gehen, ist Kalebs Geschichte ein passender Hoffnungsbringer gewesen. zurück zu diesem Kaleb. Nachdem er Standfestigkeit und großen Glauben bewiesen hat, steht einer steilen Karriere doch eigentlich nichts mehr im Weg. Doch während sein Kumpane Josua, der Nachfolger von Mose, an der Spitze des Volkes wird, taucht Kaleb erst einmal ab. Er dient an seinem Platz im Stillen, fernab von Bible Daily und inmitten von Entbehrung, jahrelangem Wandern in der heißen Wüste und vieler Prüfungen. Kaleb hätte eher noch guten Grund dafür, deprimiert zu sein. Während der Spionagemission war er mit 40 Jahren in der Blüte seines Lebens. Er hatte damals das Land gesehen. Er hatte von Milch und Honig und all den Kostbarkeiten geschmeckt. Er war voll Vorfreude und Dankbarkeit, dass Gott ihm und all seinen Freunden dieses wunderbare Land schenken wollte. Stattdessen 40 Jahre Wüste. Während dieser Wüstenreise lesen wir nichts über Kaleb. Doch ich denke, dass dieser optimistische Typ seine Vorfreude auf das versprochene Land nie verloren hat. Zudem hatte er noch zwei weitere Versprechen bekommen. Erstens, Gott bzw. Mose hatte ihm versprochen, am Leben zu bleiben und das Land Kanaan eines Tages betreten zu dürfen. Denn die Strafe für die Auflehnung und die Angst vor den mächtigen Riesen war, dass fast alle Israeliten dieser Generation während der Wüstenwanderung ihr Leben ließen und eben nicht das verheißene Land sehen durften. Zweitens, Kaleb bekam den Landstrich versprochen, den er damals ausgekundschaftet hatte, also Land. Natürlich wird es für Kaleb nicht einfach gewesen sein, in der Wüste immer einsamer zu werden, weil ja vor allem seine Generation vom Tod auf der langen Wanderung betroffen war. Andererseits erinnert er ihn das an die Zuverlässigkeit der Worte Gottes. Das wird in Josua 14 ganz deutlich, der zweiten Bibelstelle, bei der Kaleb in Erscheinung tritt. Immer wieder spricht er dort von dem Wort, das der Herr geredet hatte. Auf Gottes Zusagen hat er sich bereits sein ganzes Leben gestützt und er wurde nie enttäuscht. Wir besitzen heute das ganze Wort Gottes mit einer Fülle an Zusagen für uns, viel mehr als Kaleb damals hatte. Glauben wir diesem Wort? Halten wir daran ausnahmslos fest und ist es die Richtschnur für unser Leben? Auf welche Verheißung bauen wir unser Leben? Zeitsprung. Die Wüstenwanderung ist vorüber, das Land Kanaan teilweise eingenommen. Das erste Versprechen wird wahr. Kaleb lebt und betritt das gelobte Land. Doch wie kommt er jetzt an das versprochene Landstück? Eben genanntes Kapitel, also Josua 14, berichtet von der Landverteilung durch Josua. Als es daran geht, dem Stamm Juda Gebiete zuzuteilen, tritt Kaleb vor Josua. Kaleb hatte das definitive Versprechen. Die Stadt und das umliegende Gebirgsland gehört dir. Punkt aus. Basta. Er tritt also vor Josua und kurz zusammengefasst erzählt er noch einmal den Ablauf vom Auskundschaften über die mutige Berichterstattung bis hin zu Moses Eid. Danach segnete Josua Kaleb und, Vers 13 in Josua 14, gab ihm die Stadt Hebron als Erbbesitz. Und dann kommt eine spannende Ansage von Kaleb, mittlerweile 85 Jahre alt. Frei nach Josua 14. Siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Ich bin heute noch so stark wie vor 45 Jahren. Wow, doch was für eine Stärke meint er hier wohl? Die Muskelkraft? Als ob sie das Land mit ihrer Muskelkraft oder Armeestärke erobert hätten. Das war doch gerade der Fehler der 10 Kundschafter von damals, auf die eigene Stärke zu achten. Nein, Kaleb meint stattdessen, hey, in meinem Glauben bin ich so stark wie damals. Ein weiterer Beweis für seinen riesigen Glaubensmut. Kaleb wird also gesegnet und das Gebiet wird ihm überschrieben. Ist die schöne Geschichte nun vorbei? Nein, noch nicht ganz. Das Land an sich ist zwar eingenommen, aber Kanaan ist nicht wie die Länder, wie wir sie heute kennen. Kanaan war einfach ja, eine geografische Ecke. Da gab es massenweise Königreiche, kleine Könige, große Könige, kleine Städte, große Städte. Da gab es immer wieder was anderes zu erobern. Und Hebron war eben noch nicht erobert. Dort war ein Riese König. Deswegen ist es interessant, wie Kaleb an die Sache herangeht. Er spricht nämlich mit Josua über diese Stadt. In Josua 14, Vers 12 sagt er, Du weißt noch von damals, dass dort die Anakitter in großen, stark befestigten Städten wohnen. Vielleicht steht der Herr mir bei, sodass ich sie vertreiben kann. Er hat es mir ja zugesagt. Auf der einen Seite vertraut er Gott. Gott hat mir das Gebiet ja zugesagt. Und auf der anderen Seite ist da dieses Wort vielleicht. Es ist fast egal, welche Bibelübersetzung man sich anschaut. Alle drücken aus, dass da ein vielleicht mit drin steckt. In der Elberfelder, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Wie genau die Eroberung abgelaufen ist, ist für heute unwichtig. Fakt ist, dass Hebron dann tatsächlich eingenommen wurde. Josua 15 ab Vers 13 berichtet uns davon. Kalebs Glaube wird abermals erhört. Eine spannende Balance. Einerseits die Gewissheit zu haben, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, Gott ist treu und zuverlässig, er wird sein Wort nicht brechen. Diese Gewissheit des Glaubens. Entschuldigung. Gleichzeitig aber auch diese Demut, dass der Töpfer mit dem Ton machen kann, wie es ihm gefällt. Kaleb formuliert, vielleicht Gottes Wille geschehe. Beides, Vertrauen wie Demut, segnet Gott schließlich mit dem Erfolg und aus dem vielleicht wird ein tatsächlich. Kaleb, ein Mann voll Glaube, Demut und Hoffnung. So lautete die Überschrift der heutigen Predigt. Wie eingangs erwähnt, kann Kaleb Vorbild sein in diesen drei Punkten und darüber hinaus natürlich auch in anderen Dingen. Lasst mich noch einmal kurz zusammenfassen und die beiden Auftritte in ein Resümee bringen. Zuerst lässt sich Kaleb nicht von den vielen negativen Beobachtungen im Land Kanaan verunsichern. Er blickt auf die wunderbaren Seiten des Landes. Mit der Verheißung im Rücken, dass Gott den Israeliten dieses Land versprochen hat, hält er fest am Glauben und stellt sich den Anfeindungen entgegen. Wilden Gerüchten und Verschwörungstheorien tritt er mit Zuversicht entgegen. Am Ziel angekommen, legt er demütig das Versprechen der Stadt Hebron in Gottes Hände und wird schlussendlich für seine Hoffnung und sein Durchhalten belohnt. Kaleb vertraute Gott und rechnete mit seiner Hilfe. Treue Nachfolge muss nicht zwangsläufig mit großen Aktivitäten einhergehen, sondern zeigt sich durch ein Leben in Abhängigkeit und Glaubensvertrauen. Lass dich von Rückschritten oder Wüstenzeiten nicht entmutigen, sondern vertraue auf Gott in Bezug auf die Versprechen, die er uns gegeben hat. Kaleb war mit 85 bereit, seinen Erbteil und das Land für den Stamm Juda einzunehmen. Sei du bereit, egal welchen Alters, der ungewissen Zukunft mit der Gewissheit des Glaubens entgegenzutreten und hilf unterwegs anderen, dabei in diesem Glauben zu wachsen. Auf welche Verheißung baust du dein Leben? Amen.
Deiner Liebe, du nimmst mich. Ich steh vor dir so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus.
Wir wollen beten. Danke Gott für diese Gemeinde. Danke, dass wir dich in dieser Gemeinschaft erfahren und miteinander unseren Glauben teilen können. Durch Corona haben wir uns lange Zeit wenig oder gar nicht gesehen und stärke du unsere Gemeinschaft jetzt und sei auch besonders bei den Menschen, die Menschenansammlungen noch meiden wollen oder auch müssen und aber trotzdem auch Sehnsucht nach Gemeinschaft haben.
Wir bitten dich für all die Missionare weltweit, dass sie gerade in diesen schweren Zeiten Hoffnungsträger und geistliche Stütze für ihr Umfeld sein können. Insbesondere beten wir für unsere Missionare in Südamerika, Familie Heise de Cabral in Argentinien und auch Katharina Harder in Ecuador. Ich will dich bitten, dass du sie bewahrst vor Krankheit und dass du ihnen Mut schenkst und Zuversicht.
Gott, ich bitte dich auch um Segen für alle jungen Menschen, die gerade fertig mit Abi oder Schulabschluss sind und die jetzt auch nach Orientierung suchen. Schenk ihnen diese Orientierung und zeig ihnen gute Perspektiven für ihr weiteres Leben. Amen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine tolle Woche. Und jetzt hören wir noch auf den Segen.
Der Herr segne deine Füße und die Wege, die du gehst, damit er dein Weg sei. Er segne deine Hände und die Arbeit, die du tust, damit er dein Werk sei. Er segne deinen Mund und deine Stimme, damit er dein Wort sei. Er segne deinen Verstand und deine Einsichten, damit deine Klarheit dir und anderen Sicherheit gibt. Er segne dein Herz mit der Gnade, dass er in dir sei und du in ihm. So seid gesegnet, um selbst Gottes Segen zu sein. Amen.